Lasst uns den Epheserbrief bitte mal aufschlagen. Wir werden uns weitestgehend in dem Epheserbrief bewegen, hier und da mal noch einen oder anderen Vers dazu nehmen. Ich würde gerne einfach anknüpfen an den Dingen, die ich schon in den letzten Monaten aus dem Epheser mit euch geteilt habe. Insofern, wenn ihr da nochmal rekapitulieren wollt, dann müsst ihr einfach in das Jahr 2016 zurückgehen. Auf unserer Webseite sind die ganzen Predigten noch verfügbar. Nochmal ganz kurz zum Epheserbrief. Generell, ihr wisst, er ist geschrieben von Paulus. Wir sagen zwar, es ist ein Epheserbrief, aber es ist vermutlich ein Brief gewesen, der an die damalige neue Gemeinde gegangen ist und nicht nur an die Epheser alleine. Sie war mit Sicherheit ein Brief, der für alle Gläubigen gedacht war. Es ist einer der ganz wenigen Briefe, wo Paulus nicht darauf eingeht, was in den jeweiligen Gemeinden vielleicht nicht gerade in Ordnung ist oder was korrigiert werden muss, sondern wo er einfach nochmal gegenüberstellt und sagt, da ist einmal der Teil, den Gott gemacht hat, indem er die Beziehung beschreibt, die er mit uns hat, sprich, was er alles in uns hineingelegt hat. Das sind so die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes. Und im zweiten Teil des Epheserbriefes geht er dann hin und erläutert, wie wir mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat, dann aber auch umgehen sollen. Also wie wir das in die Welt hinaustragen sollen, wie wir das in unserem Leben tagtäglich umsetzen sollen. Und diesen zweiten Teil, den haben wir erst angefangen zu beleuchten. Wir sind also letzte Mal bis Kapitel 4, ich glaube Vers 13 gekommen. Und da möchte ich jetzt auch wieder aufsetzen. Dazu möchte ich die Verse ab 4, 14 bis 5, 14 lesen. Ich weiß nicht, ob wir alles heute betrachten können, aber das ist so erstmal die Einheit, die ich mir vorgenommen habe. Mal sehen, was der Herr sich vorgenommen hat heute. Und deswegen würde ich das gerne gemeinsam mit euch erstmal lesen, damit der Text so vor unserem geistigen Auge ist. Und dann werden wir uns aber noch sehr intensiv mit einzelnen Aspekten dieser Verse auseinandersetzen. Also da heißt es im Epheser 4,14 beginnend, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger Sonnen im Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenke, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jeden einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus Christus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, als Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit und Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es den Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger und oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hatte in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes. Denn die Frucht des Lichtes besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Ja, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns mit deinem Wort deinen Charakter und dein Wesen offenbarst, und so bitte ich auch, dass dein Heiliger Geist uns jetzt das, was wir gerade hören durften, aufschließen möge, dass es unsere Herzen durchbohrt und verändert, dass wir festmachen, was dein Wort sagt in unserem Leben und dass wir danach wandeln. Und Herr, so wirk du, und ich bete, dass ich dir nicht im Wege stehe, wenn ich dein Wort versuche zu transportieren, Herr. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen. Ja, es ist ein ziemlich umfangreicher Text, hat den Vorteil, es ist auf jeden Fall erstmal ein Text des Herrn und damit habe ich schon mal ja, den Segen erleben dürfen, dass der Heilige Geist uns was geschenkt hat. Ich hoffe aber, dass ich das eine oder andere noch ein bisschen erläutern kann und vertiefen kann, worum es da heißt. Und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal gleich wieder in Vers 14 beginnen, 4,14. Wo es denn da heißt, wir sollen keine Unmündigen sein. Diesen Vers muss man eigentlich im Kontext mit dem davorliegenden Vers lesen, damit klar wird, dass hier ein Gegensatzbild aufgebaut wird von Paulus. Denn in Vers 13 heißt es ja, dass all die Dinge, die Gott uns gegeben hat und auch die Dienstgaben verkörpert in den Aposteln, Propheten, Evangelisten, in den Lehrern und in den Pastoren oder in den Hirten, wie es im Wort heißt, dazu dienen, und da heißt es in 13, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, hier kann man auch sagen, zu der erwachsenen Frau, das gilt für beide, zu dem Maße des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Das heißt, das Ziel ist klar vorgegeben in Vers 13, nämlich Einheit des Glaubens, Erkenntnis des Sohnes Gottes, erwachsen werden, Gott, Christus letztlich ganz gleich werden. Vers 14 sagt, seid deswegen vorsichtig, dass ihr das nicht verpasst. Ja, aber ihr habt eine Wahl, ihr könnt entweder sagen, wir wollen wachsen, wir wollen diesen Vollmaß erreichen, oder ja, wir sind unmündig. Was heißt denn eigentlich unmündig? Ich habe mir mal das Wort vorgenommen und habe es einfach mal im Duden nachgeschlagen. Also nicht in Wikipedia diesmal, sondern im Duden. Und der Duden sagt so einige Dinge, die, glaube ich, das ganz gut beschreiben. Es spricht nämlich davon, sagt, wenn jemand unmündig ist, dann ist es typischerweise noch ein Halbwüchser oder eben ein Kind, was heranwächst, also was noch nicht ausgereift ist, was noch nicht ja, mündig ist, wenn wir jetzt mal von der Rechtssprache her kommen, also noch nicht in der Lage ist, für sich selbst Rechtsgeschäfte zum Beispiel abzuschließen. Es ist noch nicht die Person ist noch nicht wahlberechtigt und also kann auch noch nicht gewählt werden. Das sind also Dinge, die da einfach fehlen. Das ist Erfahrung, die noch fehlt. Jemand ist noch unfertig oder unreif. Man spricht auch manchmal von diesem neudeutschen Wort infantil, kindlich, ja, und meint es aber in dem Fall negativ eher, als dass es positiv sein könnte, abwertend. grün hinter den Ohren oder auch kindisch. Das sind alles Begriffe, die wir, glaube ich, mit Unmündigkeit irgendwie zusammenbringen. Oder anders gesprochen, auch Unmündigkeit bedeutet, wir sind von irgendwas noch abhängig. Wir brauchen noch etwas, an das wir uns anlehnen können. Wir sind hilflos und ohnmächtig. Wir sind unreif, unselbstständig. Wir sind auch aus diesem Unselbstständigkeit untertänig, meistens dann eben dem Falschen. Und wir sind hörig in Abhängigkeit, aber von wem? Das ist dann eben die Frage. Und da kommt Paulus und sagt, seid nicht mehr Unmündige, die da hin und her geworfen werden und herumgetrieben werden von jedem Wind der Lehre. Sprich, was immer gerade so der Trend irgendwo in einer Aussage ist, das schmeißt uns sofort wieder aus der Bahn. Wir hatten gedacht gestern, wir hätten verstanden, wir sollen diesen Weg gehen. Und dann kommt irgendjemand und das hört sich alles ganz toll aus und plötzlich gehe ich diesen Weg. Und zwei Tage später kommt wieder einer mit einer neuen Idee und ich gehe diesen Weg. Ich bin völlig ziellos. Ich habe keine Idee, wofür ich eigentlich stehe. Sprich, ich bin hin und her getrieben. Und Paulus sagt auch, was das ist. Das ist nämlich letztendlich die Betrügerei der Menschen. Das heißt, der Feind, Satan, versucht genau mit diesen Mitteln uns von der Bahn zu bringen, wenn wir nicht wissen, wo unsere Wurzeln sind, wenn wir nicht wissen, worauf wir stehen, was die Wahrheit ist, wo wir dran festgemacht sein sollen. Wenn wir die Absichten Gottes für unser Leben nicht kennen, dann wird uns das aus der Bahn schmeißen, was dann so rechts und links um uns herum passiert, weil wir denken, oh, das klingt ja viel besser als das, was ich vorher gehört habe. Oder, das ist ja leichter als das, warum soll ich den schweren Weg gehen? Ich mache es lieber auf die leichte Tour. Und schon bin ich von der Bahn abgekommen, betrogen vom Feind. Und wir haben ja gerade in den Versen 13 davor gesehen, was Gottes Absicht für unser Leben ist. Nämlich genau, dass wir nicht in dieser Unreife, in dieser Unmündigkeit, in dieser hilflosen Abhängigkeit vom Feind gehen, sondern dass wir, weil wir mit allem ausgestattet sind, das uns zum Reife bringen kann, ob es die Geistesgaben sind, ob es eben die Dienstgaben sind, die wieder angesprochen sind, den Werk Jesu Christi, das vollständig ist, wo wir nichts mehr zu tun können. Weil wir mit dem allen ausgestattet sind, geht es darum, einfach da auch mit zu wandeln und das festzuhalten und dass wir verstehen, dass Gott uns genau die Dinge deswegen gegeben hat, damit wir eben nicht unmündig bleiben. Natürlich ist es so, wenn wir als Christen neu geboren sind, frische, junge Babys, sage ich jetzt ganz bewusst, dann brauchen wir Hilfestellung, dann brauchen wir Führung, dann brauchen wir Nahrung. Aber diese Nahrung ist dazu da, uns eben genau dahin zu bringen, dass wir in diese Reife und in diese Charakteristik von Jesus Christus hineinkommen, die zwar samenmäßig in uns angelegt ist, wenn wir neu geboren sind, aber die sich eben in uns noch ausbilden muss. Alles hat Gott zur Verfügung gestellt und deswegen die Warnung von Paulus, Mensch, jetzt seid doch nicht mehr so Unmündige und lasst euch da hin und her treiben von allen möglichen Dingen, sondern haltet das fest, was ich euch gerade erzählt habe, was Gott euch alles gegeben hat. Also der Brief muss ja immer im Kontext gelesen werden und deswegen, wenn ihr da nochmal sehen wollt, was Gott uns da alles gegeben hat, dann hört euch das einfach nochmal an und geht nochmal rein in das Wort. Und er sagt dann eben auch, glaubt nicht diesen Betrügereien, sondern wenn wir dann in Vers 15 weitergehen, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Die Wahrheit festhaltend in Liebe. Das heißt, es geht erstmal darum, dass wir das Verständnis von Wahrheit bekommen. Und Wahrheit ist mehr als nur, es ist wahr, dass gerade die Sonne scheint. Wahrheit ist eigentlich das Leben Jesu Christi. Wahrheit ist Gottes Wort. Wahrheit ist, was er uns gegeben hat, damit wir ihm nachfolgen können. Und diese Wahrheit sollen wir festhalten. Und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Aspekt hinzu, nämlich in Liebe. Und wir wissen, dass Paulus gerade immer diesen Zusammenhang zwischen Wahrheit oder Geistesgaben oder Taten kombiniert mit dem Wort Liebe. Und er kombiniert es nicht nur mit dem Wort als solchem, sondern die Liebe, die er hier bezieht, ist Agape-Liebe. Ist die Liebe, die von Gott kommt. Ist die Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat, sodass wir ihn zurücklieben können. Und er sagt, was immer ihr tut in meinem Namen, was immer ihr denkt in meinem Namen, was ihr handelt, sprecht und so weiter, tut es, aber tut es in auferbauender Liebe. Ich komme gleich dann nochmal an einer anderen Stelle etwas zurück, wo ich das ein bisschen differenziere, aber das ist der Grundgedanke. Das ist der Grundgedanke, dass wir all diese Dinge bekommen haben, um darin zu gehen, aber in der Liebe des Herrn. Korinther 13, die Stelle ist euch berühmt, berüchtigt, bekannt, aber die muss man im Kontext mit 1. Korinther 12 und 14 sehen. Da zählt Paulus all die Dinge auf und sagt, aber wenn ihr das nicht in Liebe tut, dann könnt ihr die alle in die Aschetonne werfen, ja? Weil sie dann nichts bewirken. Und so nimmt er das hier auch und sagt, lasst uns das wirklich festhalten in Liebe und lasst uns in allem heranwachsen, nämlich zu wem heranwachsen? Heranwachsen zum Hans-Jörg, heranwachsen zur Heidi, heranwachsen zur Katharina oder wem auch immer? Nein, heranwachsen, das Ziel ist Jesus Christus, heranwachsen, um in dieses Abbild des Herrn zu kommen. Heranzuwachsen, dass sein Charakter in uns nicht nur drin ist, sondern draußen sichtbar wird. Dass er also wirklich sich nach außen transparent macht. Und damit, mir fiel da so ein Bild ein, wenn wir uns Pflanzen angucken, wohin richten sich Pflanzen aus? Zur Sonne, zum Licht, ne? Also wachsen die auch nicht irgendwo, wo sie gerade Lust haben, hin, sondern sie wachsen dahin, wo sie immer näher ans Licht oder stärker ins Licht reinkommen. Und wenn wir das Bild nehmen und das für uns betrachten, dann heißt es, unsere Sonne, unser Licht, und das deckt sich auch mit Gottes Wort, ist Jesus Christus. Das ist das Ziel unseres Wachstums. Das ist die Richtung, die er vorgibt. Und er sagt dann eben, nochmal, ich lese 15 und 16 jetzt nochmal zusammen, damit der Kontext da bleibt, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib, wohl zusammengefügt, verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maße jeden einzelnen Teiles, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner Selbsterbauung in Liebe. Boah, das ist so ein richtiger paulinischer Satz. Kompliziert, reich von Inhalten. Lassen wir uns zerlegen, dann glaube ich, wird er eher bekannt. Lass uns den mal aufschlüssen. Die erste Aussage, die er hier macht, ist, dass der Leib vom Haupt ausgeht. Ja, er sagt ja hier, aus welchen, also Satz davor, der das Haupt ist, nämlich Christus, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt hervorgeht. Das heißt, es fängt alles mit Jesus Christus an. Was immer der Leib darstellt, er hängt an diesem Haupt. Wenn er nicht an diesem Haupt hängt, dann ist es nicht der Leib Christi. Dann ist es irgendwas anderes, dann ist es vom Feind, aber es ist nicht der Leib Christi. Das heißt, wir müssen uns immer bewusst sein, wo hängt dieser Leib dran? Hänge ich auch daran? Ist mein Leben, hängt es an Jesus Christus? Und deswegen finde ich dieses Bild, was Paulus immer wieder benutzt für diesen Leib, ich finde es phänomenal, weil es beschreibt alles im Prinzip. Was passiert, wenn ich das Haupt vom Leib wegnehme? Der Leib verfällt. Der Leib kann nicht leben. Der Leib kann nicht existieren. Also ist es so wichtig, so essentiell, dass wir verstehen, der Leib hängt an dem Haupt Christi. Und dann kommt aber etwas, was, ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, wenn wir das hier lesen, und ich glaube, die Stelle ist ja nun bekannt hier. Da werden jetzt aufgeführt die verschiedenen Körperteile. Ne? Also er spricht jedes Körperteil, jedes Gelenk und so weiter. Das ist ja noch okay, ja, wir wissen, das sind Knochen, das sind Sehnen und ich weiß nicht was alles, ich bin kein Mediziner, also ich kenne mich da nicht gut mit aus. Ich weiß nur, wenn es weh tut. Aber hier steht noch was weiteres, nämlich er sagt, jedem Körperteil ist eine individuelle Kraft verliehen. Sprich, auch der kleine Zeh hat eine individuelle Kraft. Und jetzt geht man von Kraft als ein Begriff aus, der mehr beinhaltet als nur mechanische Kraft, sondern es kann auch Lebenskraft sein, das kann unterstützende Kraft sein, das kann alle mögliche Formen von Kraft sein. Also ich möchte den Begriff wirklich weit betrachtet sehen, aber hier sagt Paulus ganz klar, verbunden durch jedes Gelenk der Darstellung, nach der Wirksamkeit in dem Maße jeden einzelnen Teiles. Die einzelnen Teile sind die Elemente des Körpers. Wenn wir wieder bei unserem eigenen Körper bleiben, als sinnbildlich, dann hat eben der Daumen eine bestimmte Kraft, aber die Niere hat auch eine bestimmte Kraft. Die ist nicht mechanisch bei der Niere, sie hat eine andere Kraft, nämlich meinetwegen die Kraft der Reinigung. Ja, und so hat das Blut wieder eine Kraft. Es hat eine Kraft, das Leben zu transportieren, Sauerstoff zu transportieren. So hat jedes einzelne Teil im Leib eine von Gott ihr zugewiesene Kraft. Das heißt aber auch, wenn wir als Gläubige Teil des Körpers Christi sind, dann haben wir individuell, jeder einzelne von uns, eine spezifische Kraft, also das Wort eine lasst jetzt mal so ein bisschen vor, aber eine spezifische Kraft zugewiesen bekommen. Ist meine Kraft identisch mit der Kraft von Gott? Wahrscheinlich nein, weil wir an unterschiedlichen Teilen des Körpers sind. Gott fügt uns an den Stellen ein, wo er uns einstellen. Es kann gut sein, dass die beiden kleinen Finger rechts und links die gleiche Kraft zugewiesen bekommen haben. Ja? Aber ich will sagen, jeder von uns ist individuell von Gott an seinen Platz gestellt worden, aber auch mit einer Ausrüstung. Also wir hängen da nicht nur lose runter, weil wir da hinten das letzte kleine Fingerglied sind, sondern Gott hat ein bestimmtes Ziel und hat deswegen eine bestimmte Kraft selbst in dieses kleine Fingerglied reingelegt. Und zwar so, dass der Körper als Ganzes genau so funktionieren kann, wie er funktionieren soll. Ich habe mir mal vor ein paar Wochen eine ziemlich intime Begegnung mit einer Kappungssäge, also so einer Kreissäge, erlaubt. Ich war hier vorne nur, ne? Nichts Großes. Ich kann euch sagen, ich habe festgestellt, warum dieser Finger eine ganz besondere Kraft hat, ja? Oder eine bestimmte Rolle hat, weil er fängt nämlich an zu fehlen. Man fängt dann an, irgendwie mit den anderen Fingern den zu ersetzen. Ja? Also uns muss bewusst sein, wenn wir als Gläubige im Leib Christi eingefügt sind, dann gibt es keinen Platz, der besser oder schlechter ist, solange es der Platz ist, an den Gott uns hingestellt hat. Weil wir haben individuell auch damit die Verantwortung, den Platz so einzunehmen, dass der ganze Leib komplett funktionieren kann. Egal, wo ich mich gerade befinde, weil Gott mich dahingestellt hat. Und dann kommt noch ein dritter Aspekt, den Paulus in diesen Vers reingesteckt hat. Und ich glaube, der ist manchmal sehr unterschätzt. Zumindest muss ich sagen, ich bin da oft genug drüber weggegangen. Nämlich, wodurch wird das Wachstum des Leibes bewirkt? Ich glaube, die spontane Antwort wird sein, durch Jesus Christus. Und das ist auch richtig, weil er ist das Haupt, von ihm kommt alles. Aber hier steht noch eine zweite Aussage. Die Aussage, die Paulus hier macht, ist, dass nämlich das Wachstum des Leibes hin zu der Liebe Christi bewirkt wird durch das Zusammenspiel aller Glieder gemäß der in ihnen wohnenden individuellen Kraft. Das heißt, das Ding umgedreht, wenn ein Glied im Leib Christi seine Position nicht einnimmt, wird der gesamte Körper am Wachstum gehindert. Das soll jetzt nicht zum schlechten Gewissen führen. Ja, das ist nicht mein Punkt. Sondern was ich hier herausarbeiten möchte, ist nochmal diese Abhängigkeit, die wir untereinander haben, weil wir unter dem Haupt Christi sind. Wir sind abhängig von Jesus Christus und damit sind wir abhängig voneinander, damit wir zusammen, gemeinsam zu der Braut heranwachsen, die der Bräutigam holen möchte. Ich kann mich dieser Verantwortung als Gläubiger, als wahrer Christ nicht entziehen, ohne dass ich den Leib Christi dadurch schädige, indem ich ihn im Wachstum zumindest bremse. Und das ist die Aussage, die Paulus hier macht. Und diese drei großen Aussagen macht er in einem Vers. Das ist das, was mich immer wieder begeistert. Der hatte es drauf, ja, wie man so schön sagen würde heute. Aber es ist die Wahrheit Gottes. Und das ist das, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Und deswegen der Einstieg auch, seid keine Unmündigen mehr, sondern versteht euch als Glieder im Leib Christi unter seinem Haupt. Und dann habt ihr gar keine andere Chance, als das zu nehmen, was Gott in euch hineingelebt hat und auszuleben, wenn ihr wirklich wahre Gläubige seid. Gehen wir weiter in Vers 17. Dieses nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortehin nicht wandelt, wie auch die übrigen Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Stand, also ich gehe noch bis Vers 19, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens, welche, da sie alle Empfindungen verloren, sich selbst den Ausschweifungen hingegeben haben, alle Unreinigkeit mit Gier auszuüben. Paulus, also vielleicht sollte ich erstens sagen, Vers 17, da waren wir alle mal, ohne Ausnahme. Hier kann keiner die Hand heben und sagen, nee, gilt für mich nicht, war ich nie, ist nicht, wir waren alle da mal. Ja, das können wir jetzt auslegen, wie wir wollen, wir waren verloren und damit waren wir genau an dem Platz. Aber Paulus geht hin und hat ja diese ganzen, also Epheser ist ja ein Brief der Ermutigung und sagt, Mensch, geht diesen Weg, ihr seid Gläubige im Herrn, ihr seid ausgestattet, ihr seid ausgerüstet, marschiert los, ihr habt alles. Und doch warnt er und sagt, seid vorsichtig, fallt nicht in alte Muster zurück. Und hier ist wichtig zu verstehen, Paulus sagt auf der einen Seite in Epheser, wir sind neugeboren. Und neugeboren heißt, wir sind neu, da ist nichts Altes mehr, da muss nicht noch Rost irgendwo entfernt werden, da muss nichts repariert werden, wir sind neu. Wir haben den alten Adam abgelegt, wir leben im neuen Adam. Aber ich glaube, wir können alle von uns sagen, wir haben noch so ein paar alte Angewohnheiten in uns, die wir noch nicht abgelegt haben, aus welchen Gründen auch immer. Und Paulus sagt, da liegt die Gefahr. Da liegt die Gefahr, dass nämlich unsere alten Angewohnheiten uns wieder zurückziehen, obwohl wir neu geboren sind, zurückziehen in Lebensmuster, die uns als Neugeborenen nicht mehr zustehen. Und davor warnt er. Das heißt, er spricht nicht darüber, dass wir wieder zu Verlorenen werden, sondern er sagt einfach, achtet auf euren Lebenswandel. Wir kommen da nachher nochmal drauf. Und deswegen geht es darum, dass wir verstehen, was er hier sagt. Und er beschreibt hier ein Leben, was dem Herrn nicht wohlgefällig ist, indem er es so beschreibt, dass er sagt, das ist einmal ein Leben, das Eitelkeit im Denken hat. So nach dem Motto, Mensch, bin ich nicht ein toller Hirsch? Oder sehe ich nicht toll aus? Oder bin ich nicht der Größte hier und ich habe ja alles drauf? Eitelkeit, Eitelkeit meines Denkens. Was tut es? Es vernebelt mein Verstehen, Verständnis für Gott. Es führt dazu, dass ich ein unverständiges Herz habe, das verfinstert ist, das nicht mehr verständig ist für die Dinge Gottes. Wo wir finden das in der Geschichte mit Pharao sehr schön, wo letztendlich am Ende steht dieses versteinerte Herz, das durch nichts mehr, was von Gott kommt, erreicht werden kann. Und Paulus sagt, die, die diesen Lebensstil haben, die leben in dieser Finsternis, die leben in diesen unverständlichen Herzen, weil ihr Verstand vernebelt ist. Es ist ein Verstand oder ein Denken, das unverständlich ist, das nichts mehr, ja, nichts mehr wahrnimmt, was von Gott ist. Es sind Menschen, oder das ist eine Lebensweise, die ganz klar von Gott getrennt ist, und die auf Unwissenheit basiert, Unwissenheit sprich nichts von Gott kennen wollen auch, eben aus diesem verhärteten Herzen heraus. Erinnern uns an die Geschichte des israelischen Volkes. Da waren so eine Generation, die 40 Jahre durch die Wüste gegangen ist. Warum? Weil sie ihr Herz verhärtet hatten. Ne? Hebräer 4, 3, könnt ihr das nachlesen. Gehen wir jetzt nicht hin. Und die Folge aus dem, wenn wir unverständlich in unserem Denken sind, wenn unser Herz verhärtet ist und damit nicht mehr erreichbar ist für die Dinge Wortes, dann führt das letztendlich dazu, dass unser Gewissen abgestumpft wird. Und das Ergebnis eines abgestumpften Gewissens ist, dass wir nur noch nach der Lust des Fleisches, nach den Gelüsten, nach den Dingen gieren, die unserem Fleisch zudienen und alles andere von uns schieben. Und ich glaube, da brauchen wir nicht weit zu gucken. Das finden wir heute noch genauso, wie es damals zu Paulus Zeiten war und auch davor schon war. Im Alten Testament haben wir auch genügend Beispiele davon. Das ist das, wovor er warnt und sagt, passt auf, ihr seid neu geboren, da passt das nicht mehr dazu. Haltet euch fern davon. Seid euch bewusst, da sind immer noch alte Gewohnheiten in euch. Da müsst ihr euch vor schützen, denn, wir hatten es ja gerade gelesen, ihr seid ein wertvolles Teil im Leib Christi und damit passen diese Dinge da nicht mehr rein, weil der Leib wird dadurch verunreinigt. Und er sagt dann auch in 20 und 21, ihr aber habt den Christus nicht also gelernt, denn ihr anders ihn und wenn ihr ihn anders gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist. Also er erinnert sie nochmal daran, dass er sagt, ihr habt doch gehört, wie Christus gelebt hat. Ihr habt doch die Lehre empfangen, was Jesus Christus für euch alles getan hat. Ihr habt, letztendlich hat er wahrscheinlich Ihnen auch sagen können, ihr habt in uns, den Aposteln, das Beispiel sehen können, was es heißt, in der Nachfolge Christi zu gehen. Also das, was ich da an Warnung ausgesprochen habe, ihr wisst es besser, ihr wisst es und ich weiß, dass es in euch liegt. Das ist wieder die Ermutigung, die Paulus ausspricht. Er lässt die Warnung da nicht so stehen, sondern sagt, aber ich weiß, ihr habt es gelehrt bekommen, ihr wisst es und deswegen bleibt in dieser Wahrheit über das, was ihr von Jesus Christus wisst und gelehrt bekommen habt. So, und dann beschreibt er diese Wahrheit nochmal. Und dann sagt er in den Versen 22 bis 24, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also Paulus beschreibt nochmal diesen Tauschprozess, den Christus am Kreuz bereitgestellt hat für uns. Indem er gesagt hat, wenn ihr mit eurem Herzen bekennt und mit eurem Herzen glaubt und mit eurem Mund bekennt, dass Jesus Christus gestorben ist, und wieder auferstanden ist und zu Rechten des Vaters sitzt, dann habt ihr einen Tauschprozess mit eurem Leben gemacht, denn ihr habt euer verdorbenes altes Leben, den alten Adam, eingetauscht gegen die neue Geburt, den neuen Adam, nämlich Jesus Christus. Und Jesus Christus hat euren verdreckten, sündigen Lebenswandel als derjenige, der alle Sünden für uns getragen hat, Vergangenes, Heutiges und Zukünftiges, den hat Jesus Christus auf sich genommen, hat ihn ans Kreuz genagelt. Und dafür habt ihr seine Gerechtigkeit empfangen. Dafür habt ihr sein neues Leben empfangen. Ihr wisst das. Das ist es, worum es geht. Deswegen Warnung ja, aber ich weiß, dass ihr verstanden habt, worum es geht, dass ihr diesen Tausch machen konntet. Ja? Der alte Adam ist dieser Adam, der alte Mensch, der nur diesen Gelüsten nachfolgt. Dem es nur darum geht, seine momentane Gier zu erfüllen. Ich beschreibe das bewusst mit drastischen Worten. Letztendlich ist es nämlich auch so. Ja? Aber der neue Mensch, der ist wiederhergestellt. Und zwar wiederhergestellt wie der ursprüngliche Adam, bevor er gesündigt hatte. Denn ursprünglich sind wir geschaffen worden im Ebenbild, im Abbild Gottes. Aber das Ebenbild haben wir verloren durch den Sündenfall. Und Jesus Christus hat das wieder bereitgestellt, indem wir ihn annehmen dürfen. Sodass wir, dass in uns wieder das Abbild Gottes sichtbar wird. Das ist der neue Mensch. Und das Interessante ist, der neue Mensch ist geschaffen in vollkommener Gerechtigkeit. Ist uns bewusst, dass wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass wir gerecht sind, gerecht gemacht sind, dann gucken wir uns auf uns selbst und finden dann noch so viele Fehler, die wir machen. Und das ist so. Aber wir sind trotzdem gerecht. Aber nicht durch uns selbst, sondern weil wir die Gerechtigkeit Jesus Christus in uns tragen. Aber wir müssen darin gehen, wir müssen das auch zu unserem Selbstverständnis machen und sagen, ja, ich bin gerecht und wenn da Dinge sind, dann kann ich die dem Herrn bringen, bekennen und ich weiß, er hat mir vergeben und ich bin gerecht. Da kann keiner kommen und sagen, naja, du bist doch nicht gerecht. Ich guck dir doch an, was du da gerade für einen Mist gebaut hast. Wir sind gerecht. Das ist der Tausch. Und ein zweiter Aspekt, der hier noch reinspielt, nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch die Heiligkeit. Ich komme aus der katholischen Kirche. Ja, wenn da jemand behauptet hätte, in der Kirchenbank zu sagen, ich bin heilig, also mein alter Pastor, den ich aus Kindheitszeiten noch kenne, oder Pfarrer, muss man ja sagen, der wäre wahrscheinlich von der Kanzel runtergesprungen. So weit wäre der noch nie gesprungen, aber der wäre auf jeden Fall genau dahin gesprungen, wo ich gesessen hätte. Er hätte mir rechts und links eine Backpfeife gegeben, die hätte es nur so schallen lassen. Das ist ein Sakrileg. Sowas kann ich in der katholischen Kirche nicht behaupten. Ja? Aber Gottes Wort sagt was anderes. Ne? Und ich glaube an Gottes Wort und nicht an die katholische Kirche. Deswegen stehe ich heute hier vor euch und nicht in der katholischen Kirche irgendwo. Ja? Und ich will jetzt nicht die katholische Kirche in einer Form anklagen, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass uns das Verständnis klar ist. Gott sagt, wir sind heilig. Also sind wir heilig. Heilig heißt aber auch abgesondert für Gott. Das heißt, wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht Verunreinigung da wieder reinkommen lassen. Aber wir sind heilig. So wie wir gerecht gemacht sind in Jesus Christus, sind wir auch geheiligt in ihm. Deswegen kann Gott ja auch so schön sagen, das klingt ja erstmal ganz seltsam, ne? Seid heilig, wie ich heilig bin. Gott, wie kann ich denn so heilig sein, wie du bist? Ja, aus mir selbst gar nicht. Aber wenn seine Heiligkeit in mir ist, was hindert mich dann, heilig zu sein, wie er heilig ist? Es kommt alles von Gott. Aber wir müssen auch es nehmen und leben darin. Und dann kommt der Vers 25 und den finde ich wieder interessant, weil er diese Abhängigkeit des Miteinanders so deutlich herausstellt. Da heißt es nämlich, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Also die Lüge haben wir jetzt abgelegt, sagt Paulus, wenn wir Gläubige sind. Das Gegenteil von Lüge ist Wahrheit. Also wir reden die Wahrheit. Wir lügen nicht, wir reden die Wahrheit. Hoffentlich tun wir das auch immer. Das ist die Aufforderung, die wir haben. Und zwar in jeder mit seinem Nächsten. Da ist zunächst und gerade hier in diesem Kontext ganz klar der Bruder und die Schwester des Glaubens gemeint. Das heißt nicht, ich kann jetzt in die Welt hinausgehen und dort lügen. Das ist nicht mein Punkt. Aber zunächst geht es hier darum, dass er von den Gläubigen spricht und sagt, ihr Gläubigen untereinander habt keine andere Möglichkeit und keine andere Wahl, als die Wahrheit zu sprechen. Jede Lüge bewirkt etwas. Und er sagt auch, warum wir keine andere Chance haben, Wahrheit zu sprechen. Denn wir sind Glieder voneinander. Dadurch, dass wir alle eingefügt sind in denselben Leib Christi, ist das, was wir tun, automatisch wirksam im ganzen Leib. Heißt, wenn wir im Leib lügen, verletzt es den Leib und nicht nur vielleicht den einen, den ich da gerade belüge oder so, sondern es verletzt den Leib, weil wir sind ein Leib. Wir können nicht sagen, was soll's denn, wenn ich mit dem Hammer auf den kleinen Finger haue, den Rest des Leibes merkt das nicht. Probiert's mal aus, dann wisst ihr, wie es funktioniert. Ja? Und genauso ist es mit der Lüge. Oder umgekehrt mit der Wahrheit. Wahrheit ist, wenn ihr so wollt, jetzt in dem Bild eben ein heiler Finger und nicht einer plattgeklopft. Ja? Das heißt, wir haben gemäß Paulus auch gar keine Chance, wir können es nicht rausreden und sagen, ja, der Armin, der muss ja nicht alles wissen. Ja? Er ist Teil desselben Leibes. Wenn ich ihn belüge, belüge ich nicht nur mich oder ihn, sondern ich belüge euch alle. Letztlich. Weil wir in dieser Abhängigkeit stehen. Vers 26. Zürnet und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema. Es gibt Christen, die sagen, ich darf überhaupt nicht zornig sein. Das ist unchristlich. Das steht hier aber nicht. Weil hier steht ja nicht, zürnet überhaupt nicht, sondern hier steht ein Kontext. Ja, also hier steht zwar jetzt zunächst mal, zürnet und sündigt nicht, aber hier steht nicht, zürnet nicht. Hier steht, zürnet und sündigt nicht. Es gibt also einen Zorn, der auch ohne Sünde sein kann. Und ich glaube, wir kennen alle mindestens ein oder zwei Beispiele, wo wir wissen, dass Zorn im Spiel war, aber Sünde nicht im Spiel war. Ja, das ist dieses Beispiel, wo Jesus voller Zorn im Tempel aufgeräumt hat. Ja, das war ein heiliger Zorn. Das war ein Zorn. Ja, wogegen hat sich eigentlich dieser Zorn Jesu Christi gerichtet, wenn man es mal genau betrachtet? Hat er sich gegen das Verkaufen von Tauben gerichtet? Gegen das Wechseln von Geld gerichtet? Oder wogegen hat sich dieser Zorn gerichtet? Es ging um die Entehrung des Tempels. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Es ging um die Entehrung dessen, was Gott gebührt. Gott gebührt Ehre, Herrlichkeit. Gott gebührt der Lobpreis. Gott gebührt Gebet. Er sagte, mein Haus soll ein Bethaus sein und nicht eine Wechselstube. Ja? Das heißt, der Zorn hat sich gar nicht in erster Linie gegen die Menschen oder das, was sie getan haben, gerichtet, sondern der Zorn hat sich dagegen gerichtet, dass diese Menschen Gott nicht mehr die Ehre gebracht haben durch ihr Handeln. Und das ist ein ganz klares Merkmal eines Zornes, der da sagt, ich bin zornig, weil Gott nicht die Ehre bekommt. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, im Psalm gibt es einen Vers, wo es so sinnbildlich heißt, ja, König David hat geschrieben, hat gesagt, ich hasse, was Gott hasst und ich liebe, was Gott liebt. Das ist diese Art Zorn. Ein Zorn aus dem heraus, dass Dinge passieren, die Gott nicht die Ehre geben. Also sozusagen, ich kann ja nur Gott lieben oder hassen, die zwei Dinge. Dazwischen gibt es keine Grauzone. Und das ist hier mit gemeint mit einem heiligen Zorn. Das heißt auch ein Zorn, der keine Sünde ist. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich will aber auch erstmal einen Zorn geben, für einen sündigen, oder ein Beispiel für einen sündigen Zorn. Sündiger Zorn ist meistens, wenn du ihn kondensierst und konzentrierst, führt er dazu, dass ich zornig bin, weil ich nicht die Ehre bekomme. Weil es nicht nach meinem Willen geht. Weil ich der Meinung bin, es muss anders sein. Das heißt, es geht um mich und nicht mehr um Gott. Das ist ein Zorn, der mich sehr schnell in die Sünde hineinbringt, weil die Motivation falsch ist. Weil die Motivation eine Motivation ist, es geht um mich und damit stelle ich mich über Gott, auch meinen Mitmenschen gegenüber. Und diesen Zorn, das ist der auch, wo er sagt, lass die Sonne nicht drüber untergehen. Wenn ich in so einen Zorn hineingeraten bin, dann ist es wichtig, dass ich möglichst schnell schaue, dass ich Vergebung erlange, es bekenne vor dem Herrn, Vergebung demjenigen zusprechen, auf den ich den Zorn niedergelassen habe, damit ich letztendlich die Nacht in Frieden mit dem Herrn verbringen kann. Das ist dieses Bild, was dahinter steht. Ja. Wenn ich mich abends niederlege, sollte ich im Frieden mit dem Herrn sein. Das kann ich aber nicht, wenn ich in einem sündigen Zorn gehandelt habe. Also muss ich das versuchen, so schnell wie möglich zu beseitigen. Und dann gibt es noch einen Aspekt beim Zorn, der ist mir erst so beim Betrachten wirklich gekommen. Es gibt nämlich auch einen Zorn, der sündig sein kann, weil ich ihn nicht gelebt habe. Sprich, ich bin nicht zornig gewesen und habe deswegen mich versündigt. Das ist ein Zorn, oder besser gesagt, die Sünde kommt eigentlich daher, dass ich sehe, wie Gott in meinem Präsenz, in meinem, ich bin dabei, entehrt wird, was auch immer, also Dinge gegen Gott passieren und ich nicht eintrete mit der Wahrhaftigkeit und dem klaren Anspruch, das kann Gott nicht wohlgefällig sein, ich weise das zurück, ich und das kann eben bis hin zum Zorn sein, je nachdem, welche Situation das ist, dann führt das wieder zum heiligen Zorn. Ja? Weil es geht um Gottes Ehre, es geht um seine Wohlgefälligkeit. Aber wenn ich mich dort als Christ nicht auch entsprechend hinstelle, obwohl ich genau in der Situation drin bin, dann laufe ich Gefahr, dass ich hier mich auch versündige und nicht in Übereinstimmung mit dem Herrn komme. Und da wieder zurück zu Davids Vers. Ich hasse, was du hast, Herr, und ich liebe, was du liebst, Herr. Da kommt das her. Ja? Das heißt, hier ist aber eins auch wieder zu betrachten, was ich vorhin schon mal sagte. Dieser Zorn, und das hört sich seltsam an, dieser Zorn muss mit der Liebe des Herrn verbunden sein. Das heißt, ein Zorn muss letztendlich aus einer Liebe für die Wahrheit und damit für Gott herausgetrieben sein, sage ich mal. Ja, weil ich die Dinge des Herrn so sehr liebe, weil ich die Wahrheit des Gottes so sehr liebe, Agape-Liebe steht hier auch wieder, dann kann ich in diesen Zorn hineinkommen, wie ich ihn in Jesus gesehen habe. Aber es geht darum, weil er möchte, dass wir den Herrn erkennen, dass er seine Wahrhaftigkeit erkennt, seine Größe erkennt. Deswegen hat der Jesus auch, wenn wir überlegen, Jesus hat ja ein paar ganz taffe Worte auch zu den Pharisäern und Schriftgelehrten um die Ohren gehauen. Ne? So nette Dinge wie ihr Otternbrut und so Scherze. Ne? War ja auch nicht gerade liebvoll, ne? Oder lieblich oder wie auch immer. Doch, es war die Liebe zu der Wahrhaftigkeit Gottes, den diese Menschen aufgrund ihrer Lebens- und Lehrweise verlassen hatte, wo er sie aufrütteln wollte, um ihnen zu zeigen, kommt doch endlich wieder in die Wahrheit Gottes zurück. Ihr kennt die Schriften und ihr kennt aber die Wahrheit nicht. Ja, das war der Zorn Jesu, der dahinter stand. Und wenn wir in solche Situationen hineinkommen und dann nicht den Stand für den Herrn einnehmen, dann können wir uns versündigen. Weil wo ist unsere Liebe für die Wahrheit? Im 1. Korinther 13, 6 lesen wir einen schönen Vers auch in dieser Beziehung. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Und das ist das Wesen der Liebe. Liebe sucht Wahrheit, und zwar die Wahrheit Gottes. Ja? Also ich streite mich jetzt nicht darüber, ob die Vorfahrtstraße so oder so aussehen müsste, sondern es geht um die Wahrheit Gottes. Und dann kommt aber nochmal diese Ermahnung von Paulus, die er ja in diesem Nachsatz hat, passt auf, dass ihr nicht sündigt beim Zorn, beziehungsweise lasst denn die Sonne nicht untergehen. Und das muss uns immer bewusst sein. Zorn und Sünde liegen ganz, ganz eng beieinander. Diese Grenzlinie zwischen beiden ist ganz, ganz dünn. Das heißt, wir müssen wirklich immer bewusst uns fragen, wenn wir meinen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir zornig werden dürfen. Komme ich aus dem richtigen Motiv? Geht es wirklich um den Herrn oder geht es um mich? Bin ich hier schon mehr in der Sünde, als dass ich im heiligen Zorn bin? Deswegen auch nochmal seine Warnung, lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Diese Linie ist sehr leicht zu überschreiten. Vielleicht fange ich sogar an in meinem heiligen Zorn und verteidige den Herrn, aber rutsche im Weiteren ab in diese Sünde. Und dann brauche ich die Vergebung des Herrn. Ich brauche die Vergebung derer, die um mich herum sind. Also lasst uns das zur Warnung sein, dass wir auf der einen Seite schon verstehen, dass wir für die Dinge Gottes einzutreten haben mit aller Kraft und Deutlichkeit, aber dass wir nicht in diese Sünde hineinkommen, weil wir aus falschen Motiven handeln. Es geht darum, dass der Herr auf dem Thron sitzt in unserem heiligen Zorn. Und warum das so wichtig ist, dass er sagt, lass die Sonne nicht darüber untergehen, sagt er dann im nächsten Vers, weil wir sonst nämlich dem Teufel Raum geben in unserem Leben. Dann hat er wieder einen Angriffspunkt in unserem Leben. Dann hat er wieder ein Anrecht bekommen in unserem Leben. Aber wir wollen ja in Heiligkeit und Gerechtigkeit leben. Und da hat Satan null Platz. Null. Wir müssen einfach aufpassen, dass uns Satan nicht immer wieder an irgendeiner Stelle versucht zu übervorteilen. Er hat keine wirkliche Macht, aber unser Handeln oder Nichthandeln gibt ihm immer wieder mal Raum, weil ich da eine Lücke aufmache. Und das ist das, wovor Paulus warnt und sagt, bleibt in der Wahrheit. Achtet darauf, dass er dem Feind keinen Raum gibt. Und deswegen vielleicht nochmal ein Aspekt. Wir dürfen das Wort und die Handlung, Vergebung, nicht unterschätzen. Ich persönlich glaube, dass Vergebung gerade im Leib Christi eines der mächtigsten Waffen ist, dem Feind keinen Raum zu geben. Aber zu oft lassen wir diese Waffe in ihre Scheiden stecken, aus eigenem Stolz oder aus anderen Motiven heraus. Und in dem Moment geben wir dem Feind Raum. Und deswegen denke ich, ist es so wichtig, dass wir immer wieder schauen, ist da irgendwas, wo ich Vergebung sprechen darf? Und nicht nach dem Motto, der andere hat mich aber verletzt, der muss erstmal kommen, sondern dass ich den ersten Schritt mache. Weil das ist eins der schwächsten Punkte in unserem alten Leben, nämlich Vergebung haben wir im alten Leben nicht gekannt. Ja? Lass uns weitergehen in den Vers 28. Jetzt geht Paulus sozusagen in den nächsten Versen nochmal so auf ein Leben ein, wie wir es gelebt haben, bevor wir Gläubige waren. Da heißt es hier, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, auf das er dem Dürftigen mitzuteilen habe. Da habe ich das so geguckt und habe gedacht, naja, für mich, ich habe noch nie gestohlen, also was soll ich damit anfangen? Wirklich? Hast du noch nie gestohlen? Ich glaube es nicht. Ich weiß, dass ich schon gestohlen habe. Ich nenne mal so ganz einfache Beispiele. Ja? Eins ist natürlich ein ganz beliebter Volkssport, nämlich beim Finanzamt, bei der Steuererklärung nicht alles angeben. Ne? Was sie nicht wissen, macht es ja auch nicht heiß, ne? Und so weiter. Was ist mit dem Zehnten? Haben wir dem immer den Herrn gegeben? Bestehen wir ihn damit? Malachi heißt es, beklaut mich nicht, ne? Sagt Gott. Aber es sind auch andere Dinge, ganz einfache Dinge. Wir arbeiten im Büro, sage ich jetzt mal, und wir stehlen dabei den Arbeitgeber, weil wir in der Zwischenzeit mal schnell ein paar andere Sachen machen, die eigentlich nichts mit unserem Aufgabenfeld zu tun haben, wo wir vielleicht privat mal schnell noch einen Brief schreiben oder mal schnell jemanden anrufen und sagen, hey, pass mal auf, ich muss mal eben und so weiter. Letztendlich bestehen wir dem Arbeitgeber unsere Arbeitszeit. Und so könnte ich jetzt viele kleine Punkte nennen, wo wir, wenn wir ganz ehrlich sind, immer wieder gucken müssen, Moment mal, da bin ich genauso schuldig wie die Paulus hier anspricht. Ja, wir haben vielleicht keine Milch aus dem Regal geklaut, aber an den Stellen, sag ich mal, sind wir wahrscheinlich alle irgendwann schon mal schuldig geworden und ich gebe als Erster die Hand. Ja? Aber Paulus sagt, ihr könnt das ändern, ihr habt das ja geändert, ihr habt die neue Natur in euch, ihr seid der neue Mensch. Deswegen packt an, arbeitet mit dem Ziel, ja, mit was für einem Ziel, nämlich den anderen zu helfen sogar. Er sagt also, das umzuwenden, wo ich anderen was wegnehme, drehe ich den Spieß um und sage, ich gebe denen, die bedürftig sind. Also meinen Lebenswandel entsprechend meinem neuen Position anzugleichen, ja, dass wir wirklich dahin kommen, dass wir sagen können, ja, ich stehle nicht mehr. Und dass ihr mich nicht falsch versteht, ich rede jetzt nicht hier über Werkegerechtigkeit, ne, nach dem Motto, je besser ich arbeite und je mehr ich den anderen gebe, umso heiliger bin ich. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber es hat was damit zu tun, mit welcher Motivation ich mein Leben führe. Dem Herrn zu dienen, ihm wohlgefällig, und er hat es gesehen. Selbst wenn mein Arbeitgeber es nicht gesehen hat oder das Finanzamt nicht gesehen hat. Ja. Aber er hat es gesehen. Und dann geht er weiter und sagt in Vers 29, kein faules Wort gehe aus eurem Munde, sondern das irgend Gut ist zur notwendigen Erbauung, auf das es den Hörenden Gnade darreiche. Ich habe mich gefragt, was sind faule Worte? Es gibt unterschiedliche Übersetzungen, aber letztendlich ist es immer die Frage, was sind faule Worte? Und ich habe früher so spontan immer gesagt, naja, faule Worte sind zum Beispiel dieses Wort, was mit SCH anfängt, ne? Oder im Englischen das Four-Letter Word mit F am Anfang. Ja? Ja, klar, ist so ein Wort, aber es geht hier um mehr. Es geht nicht nur um ein einzelnes Wort oder einzelne Begrifflichkeiten, sondern es geht letztendlich darum, alles, was Gott nicht die Ehre gibt, was, wenn ich mich mal einfach in dieses Bild hineinbegebe und sage, ich stehe vor Jesus Christus, stehe vor dem Vater im Thronraum, welche Sprache benutze ich dann? Was sage ich ihm dann? Wie artikuliere ich mich da? Gebe ich ihm da Ehre? Und wenn ich das als Maßstab nehme, und das muss ich als Maßstab nehmen, dann muss mein Miteinander sprechen, genau diesem Maßstab sich unterordnen. Das heißt, ich kann meiner Frau gegenüber, ich kann Freunden gegenüber nicht eine Sprache pflegen, die Gott nicht ehrerbietend ist, die Gott nicht groß macht, die ihn nicht auf den Thron setzt. Ja, mehr noch, Paulus sagt ja nicht nur, dass wir keine faule Sprache verwenden sollen, er sagt sogar noch etwas Weitergehendes. Er sagt nämlich, wir sollen eine Sprache verwenden, die uns gegenseitig auferbaut, die uns Mut macht, die uns, ich benutze hier das deutsche Wort, ermahnt, im positiven Sinne. Weil ermahnen hat im Deutschen inzwischen einen relativ negativen Unterton. Aber das Ermahnen, wie es in der Bibel benutzt wird und wie es auch eigentlich richtig benutzt werden sollte, ist ein Ermahnen, das sagt, ich habe gesehen, wo du Schwierigkeiten hast, wo du vom Weg abirrst oder diese Dinge, aber ich zeige dir oder ich möchte dir helfen, dass du wieder zurückkehrst auf den richtigen Pfad. Das ist Ermahnen. Ermahnen ist gleichzeitig Aufbauen, wenn es so gelebt wird. Ja, ich kann natürlich auch nur als Kritiker durch die Gegend gehen und sagen, naja, also wie der Samuel heute wieder aussieht, also zieh dir mal ein richtiges Hemd an oder so. Ja. Das ist Kritik, da ist nichts Auferbauen, da ist nichts Hinführen wieder auf den rechten Weg. Ja. Dein Hemd ist übrigens gut. Es geht also daran, dass wir lernen, uns abzuwenden von der falschen Artikulierung oder der falschen Art und Weise, wie wir reden. Und ich meine, ihr habt es wahrscheinlich alles schon mal erlebt. Ihr seid in einem Kreis, da wird über irgendjemanden gelästert. Und wie leicht ist die Gefahr, dass wir in diese gleiche Spirale reingehen und so, ach, weißt du, und bei mir hat er das und das gemacht und gestern den Kaffee, den er mir eingeschüttet hat, der war schon kalt, weißt du? Und dann entwickelt sich eine Spirale und da müssen wir sagen, stopp. Sprüche sagt in 4,24, tue von dir die Verkehrtheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippe entferne von dir. Ja? Oder im Kolosser 4,6 heißt es, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das erste war Sprüche 4,24 und das zweite Kolosser 4,6. Warum das so wichtig ist? Das haben wir bei Jesus gesehen. Ne? In Matthäus 12,34 sagt er dieses nette Wort Otternbrut. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das heißt, wir entlarven uns selbst. Entweder als gottliebende Christen oder als etwas anderes. Also unsere Sprache ist letztendlich auch das Abbild dessen, was in uns ist. Wir haben vorhin in einem Lied gesungen, das war so der Vers so ungefähr, der Spiegel unseres Herzens. Ja? Also was in unserem Herzen ist, das kommt aus dem Mund raus. Ja? Und wenn jemand eben seine Zunge nicht zügeln kann, dann hat er ein großes Problem. Wenn er das mal nachlesen wollte im Jakobus, gibt es ein ganzes Kapitel drüber. Ja? Das ist das, wo Paulus uns drüber warnt. Und warum tut er das? Weil er sagt, wir haben jemanden ganz Wertvolles in uns wohnen. Nämlich im Vers 30 spricht er es an und sagt, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Auch hier kann ich mich also nicht hinstellen, ist doch egal, was ich mache, betrifft ja nur mich. sondern es betrifft ganz zuallererst den Heiligen Geist in mir. Und wir haben gesehen, es betrifft den Leib auch, in dem ich eingebunden bin. Und den soll ich nicht betrüben. Betrüben heißt jetzt nicht, dass ich, wenn ich jetzt hier sprachlich in meiner Rede nicht so gehandelt habe, wie ich es tun soll, dass dann der Heilige Geist gleich sagt, tschüss, und ich bin dann mal weg. Das nein. Aber er ist betrübt, weil wir Gott die Ehre nicht gegeben haben und damit ihm nicht die Ehre gegeben haben, denn er ist Gott. Der Heilige Geist ist eine Person, ist nicht irgendetwas, ist nicht irgendeine magische Kraft oder sonst was. Der Heilige Geist ist die Person Gottes in uns. Damit hört er alles, sieht er alles, kennt unser Leben in- und auswendig. Und deswegen kann ich mich auch nicht hinstellen und sagen, naja, ich mach's mal, aber ihn interessiert das nicht. Ihn betrübe ich dadurch, wenn ich diese Handlungsweisen, die wir gerade vorher gelesen haben, nicht in Schach halte, wenn ich sie nicht dem Herrn gebe, damit ich anders wandle und entsprechend mein Leben und meine Handlungen darauf ausrichte, dass ich ihn, den Heiligen Geist, nicht betrübe. Dann kommt er nochmal und fasst es, wenn man so will, in Vers 31 zusammen und sagt, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das sind alles Dinge, die den Heiligen Geist betrüben würden. Ne? Also er hat keinen Spaß an Bitterkeit, er hat keinen Spaß an Wut und Zorn, falschen Zorn, wie wir eben gehört haben, Geschrei, Lästerung und so weiter, sondern sie sollen weggetan werden, weil es alles Teile der Bosheit sind. Aber das Interessante an diesem Vers ist das erste Wort, nämlich Bitterkeit. Weil die anderen Dinge, die er da aufzählt, haben eine Wurzel, eine gemeinsame Wurzel. Und das ist diese Bitterkeit. Und diese Bitterkeit ist eine Wurzel, die tief in unserem Herzen verankert ist, wenn sie da ist. Und deswegen müssen wir so aufpassen und schauen, was zeigt uns der Heilige Geist in unserem Herzen? Was müssen wir ihm geben, damit er es nehmen kann? Aber wir müssen aktiv unseren Schritt tun. Den Heiligen Geist betrüben all diese Dinge, ganz besonders eben, weil die Wurzel Bitterkeit ist. Und in der neuen Natur hat diese Wurzel keinen Platz. Die muss ausgerissen werden, und zwar bis in die letzte Verästelung. Ich möchte hier mal eine Stelle aus dem Jakobus 3, die Verse 11 bis 15, mit euch teilen. Weil ich denke, da steht das alles nochmal kondensiert zusammen. Jakobus spricht da von dieser Quelle und sagt, diese Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere. Die Quelle ist in dem Fall auch das Bild für unser Sprechen und unser Mund. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges nicht süßes Wasser hervorbringen. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wieder die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Wir müssen uns einfach bewusst sein, wenn eine falsche Wurzel in unserem Herzen ist, dann funktioniert das nicht zusammen mit dem Heiligen Geist. Und deswegen ist er so betrübt. Und deswegen müssen wir ihm das Recht geben, uns zu helfen, dass wir das loswerden. Dass wir das abgeben, dass wir aus dieser Bosheit, aus diesem Wut und all diesen Dingen rauskommen. Und was hier Jakobus auch nochmal deutlich macht, Weisheit vom Himmel ist Gottes Weisheit. Alle anderen Weisheit ist teuflisch. Es gibt nur zwei Quellen. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine Grauzonen. Ich finde es immer wieder faszinierend, auch wenn es sich hart anhört. Es gibt bei Gott keine Grauzone, es gibt nur Licht oder Finsternis. Ja. Und auch in diesen Dingen hier. Aber er lässt die Epheser und damit die Leser des Briefes nicht an der Stelle hängen und sagt, habe ich noch Bitterkeit? Nein, ermutigt und sagt in 32, seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christo euch vergeben hat. Also er zeigt uns den Weg. Er zeigt uns den Weg. Wenn da irgendwas ist, dann zeigt er uns den Weg und sagt, seid gütig miteinander, habt Mitleid miteinander. Warum? Erstens, weil wir demselben Körper angehören und zweitens, weil wir es in Christus so erlebt haben und von ihm so empfangen haben. Wir stünden doch und sitzen hier nicht heute zusammen, wenn nicht diese Güte, diese Liebe, diese Vergebung in Jesus Christus jedem Einzelnen von uns zuteilgekommen wäre. Also haben wir doch die einzige Pflicht, dem nachzueifern, was Jesus Christus uns gegeben hat. Und das sind gleichzeitig auch die Dinge, die dem Heiligen Geist Freude bringen. Also haben wir hier den Kontrast zum Betrüben des Heiligen Geistes. Er sagt, Mensch, bringt ihm doch Freude, indem ihr gütig, mitleidig und so weiter miteinander seid. Ich muss jetzt mal auf die Zeit gucken, also ich glaube, wir werden nicht durchkommen. Okay. Dazu auch nochmal ein Vers aus Matthäus 18, die Verse 21 und 22, wo Petrus diese klassische Frage stellt, Herr, wie oft muss ich meinen Brüdern vergeben? Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der wieder mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Ist ja schon richtig gut, ne? Jesus spricht zu ihm, nicht sage ich dir bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7. Jetzt geht bitte keiner hin und sagt, bei 71-mal 7 brauche ich nicht mehr vergeben. Das ist hier nicht gemeint. Jesus sagt, du hast kein Recht für Unvergebenheit. Du hast nur ein Recht, immer wieder zu vergeben. Immer wieder zu vergeben. Weil aus dem heraus dann auch keine Bitterkeit entstehen kann. Und das ist, glaube ich, manchmal ein oft übersehenes Problem der Nichtvergebung. Nichtvergebung schädigt mich selbst als allerersten. Nicht den, dem ich nicht vergeben will, sondern ich selbst bin derjenige. Also mit anderen Worten, wir haben nur einen Maßstab für Vergebung oder für unseren Lebensweg und das ist Jesus Christus. Punkt, aus, Ende. Nichts anderes kann Maßstab sein. Ja? Wie viel Zeit gibt er mir noch? Ich weiß, es ist schon lange gewesen, also deswegen frage ich lieber. Habe ich noch eine Viertelstunde? Auch wenn es lang ist. Ich hatte euch gewarnt, Sitzfleisch, ihr könnt Kissen nehmen. Ich würde gerne noch den Übergang in das 5. Kapitel machen, weil es eigentlich alles zusammengehört. Das ist das Problem, man kann so schlecht irgendwo eine Zäsur machen. Aber guck mal, wie weit wir gehen. Also wir haben bis jetzt einfach mal von Paulus schon gesehen, was es heißt, die Merkmale eines reifen Gläubigen und als Nachfolger Christi zu gehen. Und er geht jetzt auch noch weiter und beschreibt nochmal, was es bedeutet, wenn wir rechtschaffen oder integer leben, wenn wir barmherzig, wohltätig sind, wenn wir lehrbar sind. Und deswegen kann man auch keine Zäsur machen an 5.1 und sagen, ja, das ist ein neues Kapitel, es ist rein zufällig, dass da 5.1 steht. Ja, das könnte auch 4.33 sein. Ja, also insofern ist da ein Übergang nicht zu erkennen, denn er sagt ja dann weiter, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Hat er ja gerade vorher gesagt. Ne? Wir sollen ja, wie sagt er im Endvers in 22, in 32 seid aber einander gütig und mitleidig. Ist ja nichts anderes als Nachahmer Christi zu sein. Also er geht jetzt weiter. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Da kommt einem natürlich sofort der Römer 12, 1 und 2 in Sinn, ne, wo wir auch aufgefordert sind von Paulus, unseren Körper als lebendiges Opfer darzubringen. Er bringt also diesen Bezug sofort rein. Das Interessante ist allerdings hier, wenn ihr das mal genau lest, nämlich dass er sagt, dass sich Jesus Christus als Schlachtopfer in zweierlei Weise hingebracht hat, nämlich einmal als Sündopfer außerhalb des Camps. Er hat unsere Sünden getragen, aber auch als ein Schlachtopfer, was dem Herrn wohlgefällig war, und das war im Tempel. Das war nicht außerhalb des Tempels. Ja, also Jesus hat beide Rollen erfüllt. Er ist derjenige, der den Preis bezahlt hat, nämlich durch das Sündopfer. Er ist aber auch derjenige, der dem Vater gegenüber wohlgefällig war, also vom Vater auch angenommen wurde. Und deswegen haben wir in Jesus Christus auch den gesamten Preis, den es braucht, damit wir ein Leben in seiner Nachfolge leben können. Der Maßstab ist Jesus hier selbst, wo es da zum Beispiel, und ich zitiere drei Verse, ich gebe euch die Referenzstellen, brauchen wir jetzt nicht reinzugehen. Das erste ist der 1. Johannes 3, 16. Die zweite Referenz ist 1. Petrus 1, 14 bis 15. Und die dritte Referenz ist 1. Johannes 2, 6. Also im 1. Johannes 3,16 heißt es, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Im 1. Petrus heißt es, als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorherigen Lüsten in eurer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandeln. Und im 1. Johannes 2,6, wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Mit anderen Worten, wir als Gläubige haben keine andere Wahl, als in der Nachfolge Jesu zu gehen und somit so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und alles, was uns daran hindert oder noch abhält oder was an Ecken und Kanten in unserem Leben noch ist, zeigt uns der Heilige Geist und wir dürfen es ihm geben und er wird uns davon freimachen. Das heißt, wir sollen eben als Heilige und damit als Abgesonderte für Jesus und damit für Satan nicht erreichbare Königskinder und Bewohner seines Königreiches wandern. Das ist ja schön, das ist ja richtig ermutigend, ne? Und da kommt der Kerle schon wieder mit so einer komischen nächsten Vers, nämlich in Vers 3 sagt er, Hurerei aber und alle Unreinheit und Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, gleich wie es den Heiligen geziemt. Paulus, wir huren doch nicht. Wir sind doch nicht mehr unrein. Habsucht kennen wir doch gar nicht mehr. Der alte Adam ist zwar tot, aber unsere Angewohnheiten, weiß nicht, das sieht bei jedem etwas anders aus. Ne? Je nach Reifegrad und Reifeprozess. Lass mich noch ein Wort zum Wort oder eine Erläuterung zu dem Wort Hurerei sagen. Ne? Hurerei, wenn wir das heute hören, denkt man, naja, da geht jemand ständig ins Bordell oder geht fremd oder sonst was. Ja, gehört dazu. Aber wisst ihr, was auch Hurerei ist? Götzendienst. Warum? Weil wir huren mit anderen Göttern rum. Wir werden dem Bräutigam untreu. Wir sind eine Braut, die fremd geht. Weil das ist das Bild, was Gott immer wieder benutzt für die Beziehung zwischen ihm und uns, die Ehe. Und die Ehe ist ihm absolut heilig. Und wenn wir aufgefordert sind, in Heiligkeit zu gehen, ist alles, was diese Ehebeziehung in irgendeiner Form schädigt, Hurerei. Also es geht nicht nur um sexuelle Hurerei, sondern es geht eben auch um Götzendienst. Und jetzt sagt nicht, ja, Götzendienst, wir haben ja keinen Buddha zu Hause rumstehen. Oder ich weiß nicht, wie diese Figur da aus dem Hinduismus heißt, 15 Armen oder sowas. Ja, Shiva oder wie es halt auch immer heißen möge. Oder irgendwie so ein Hyperkristall aus der Esoterik oder sonst was. Ja, selbst wenn wir die Dinge da nicht stehen haben. Lassen wir uns mal ehrlich sein. Gibt es Dinge in unserem Leben, die uns wichtiger sind als der Herr? So, und dann sind wir schon bei Hurerei, ne? Dann sind wir nämlich bei Götzendienst, weil das wird dann unser Götze. Das können viele Dinge sein, das können unsere Kinder sein, das kann Geld sein, das kann unser nach außen getragener Wohlstand sein. Ja, ich muss immer das neueste Auto haben oder es muss den stärksten Motor haben. Oder so. Ihr könnt das ausmalen, wie ihr wollt, ihr wisst selbst, wo ihr seid. Davor warnt uns Paulus und sagt, hallo, passt auf, seid vorsichtig, seid immer wieder euch bewusst, der Feind will euch an den Ecken erwischen. Deswegen kommt er immer wieder mit diesen Mahnungen. Ja, es ist nicht so, dass er den Ephesern ganze Zeit was um die Ohren haut, sondern im ganzen Gegenteil sagt, ihr seid toll. Ihr seid tolle Gläubige und ihr seid tolle Christen. Ihr seid tolle Nachfolger und ihr wachst in die Reife heran. Aber seid auf der Hut, seid wachsam. Das ist letztendlich die Botschaft, die ihr da rausbringt. Ja? Und das sind nämlich letztendlich Hurerei sind alles Dinge, die irgendwie unsere fleischlichen Gelüste erfüllen sollen und nicht Gottes Willen erfüllen sollen. Und dann geht es ja auch weiter und sagt, aus Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, welche sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung sollen wir haben. Also hier geht es wieder über unser Vokabular, ja? Dass wir das freihalten sollen von diesen Dingen, dass wir nicht in Witzeleien mit einstimmen, die wir vielleicht im Kollegenkreis hören und die im ersten Moment ganz lustig sind, aber wenn wir genau nachdenken, in völlig falsche Richtung laufen. Und dann heißt es in Vers 5 weiter, also Kapitel 5, denn dieses wisset und erkennet ihr, dass kein Hurer und Unreiner und Habsüchtiger, welcher ein Götzendiener ist, hier kommt es nochmal, ein Erbteil hat in dem Reiche Christi und Gottes. Das ist der Punkt, warum er dieses nochmal anbringt, weil er sagt, macht euch nichts vor, wenn ihr in Götzendienst, in Hurerei, in dieser Unreinheit geht, dann ist das nicht nur schade oder eine Schmutzecke irgendwo in eurem, sondern ihr habt keinen Anteil am Königreich Gottes. Das ist eine ganz massive Konsequenz. Und wenn ich Anteil am Königreich Gottes haben will, dann sollte ich lieber sicher sein, dass ich diesen Dingen, die dem entgegenstehen, das gar ausmache und sage, nicht mit mir. Ich möchte meinen Erbteil in Empfang nehmen. Ich möchte Teil des Königreiches sein. Ich möchte ein heiliges, abgesondertes Leben führen. Vers 6. Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid nun nicht ihre Mitgenossen. Das zielt jetzt wirklich nochmal darauf ab, dass wir verstehen, was es heißt, heilig zu leben, abgesondert zu leben, für Gott erreichbar und nicht mehr für Satan. Das heißt jetzt nicht, dass wir ja in die Enklave gehen und irgendwie so ein Kloster an der Bergwand und möglichst weit kaum zu erreichen, ne, damit wir also auch mit niemandem Unreines in Berührung kommen. Das ist nicht die Aussage hier. Weil sonst könnten wir auch den anderen Auftrag nicht ausführen, dass wir hingehen sollen, die Botschaft zu verkünden und Jünger zu machen. Ne? Wem wollen wir eine Botschaft verkünden, wenn wir uns von allem in dem Sinne abgesondert hätten? Aber es geht darum, stehen wir auf für die Dinge Gottes? Sind wir bereit, Sünde Sünde zu nennen? Sind wir mit unseren Worten immer bedacht darauf, wenn jetzt der Herr vor mir steht und mitzuhört, und er hört ja immer zu, das ist das Schlimme, ja, hätte er sein Wohlgefallen daran, vertrete ich seine Sache? Ist das, was ich ausspreche, aufbauend? Ist es die Wahrheit seines Wortes? Und deswegen sagt er, lasst euch nicht verführen von irgendwelchen eitlen Worten, ja, dass euch jemand mit etwas lockt, wo er denkt, oh, bin ich nicht toll, bin ich nicht gut. Ja? Es geht nicht um uns. Es geht um den Herrn. Wird der Herr groß gemacht in dem, was gesagt wird? Ja? Und da sollen wir uns eben nicht mit eins machen. Ja? Wenn wir sowas erleben, dann müssen wir einfach klar sagen, Sünde ist Sünde, stopp hier, da möchte ich nicht Teil davon sein oder sonst was. Hintergrund ist letztendlich, dass Gott die Frucht in uns sehen will, die er in uns hineingelegt hat. Und die Frucht, die er in uns hineingelegt hat, ist Wahrhaftigkeit, ist Licht, ist Freude, ist all diese Dinge, aber die muss nach außen sichtbar werden. Wenn wir nicht wahrhaftig sind, wenn wir nicht seine Frucht in uns sichtbar werden lassen, dann haben wir eine andere Frucht. Und die ist nicht gut. Die tut uns nicht gut und die ist nicht gut. Das heißt in den nächsten drei Versen, und damit möchte ich dann auch schließen, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das heißt, Gott guckt letztendlich auf die Frucht, die wir hervorbringen. Johannes 15, so eine klassische Stelle, wo das nochmal beschrieben ist. Das heißt, es muss unser Leitmotiv in unserem Leben sein, was ist dem Herrn wohlgefällig? Was bewegt ihn? Womit bereite ich ihm Freude? Was will er an mir sehen? Und die Antwort ist ja einfach, mehr Frucht. Und deswegen muss er immer wieder an uns arbeiten. Wie gesagt, Johannes 15. Aber der entscheidende Punkt ist, unser Leben, wie Paulus uns das hier aufträgt im Epheser, muss darauf ausgerichtet sein, dass er Frucht in unserem Leben sieht. Wenn er die nicht sieht, liegt es nicht an ihm, weil er hat alles in uns hineingelegt, was wir dazu brauchen. Es liegt an uns, es zu nehmen und darin zu wandeln oder darin zu leben. Wissen, dass alles von ihm ist, das uns dazu befähigt. Also wir brauchen noch nicht zu gucken, zu sagen, naja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich kann es, wenn ich darauf vertraue, dass er alles in mich hineingelegt hat. Dann wird er es auch zum Vorschein kommen lassen. Und damit möchte ich hier schließen. Ich möchte noch dem Herrn danken. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für Männer wie den Apostel Paulus, die uns dein Leben, Jesus Christus, nochmal auf ganz plastische Weise vor Augen führen und uns zeigen, dass du, Jesus Christus, alles bewirkt hast, alles bezahlt hast, den Preis, den du bezahlt hast, dass der alles abdeckt, was wir brauchen, damit wir in deine Nachfolge kommen können. Und ich danke dir, Herr, dass du uns immer wieder auf die Dinge hinweist, die dazu geeignet sein können, uns von dir wegzuziehen. Als Warnung, als Hilfestellung, dass du sagst, achte darauf, dass die Dinge dich nicht fangen, sondern schau darauf, den Anfänger und Vollender. Erkenne, dass das Haupt Christi der Weg ist, das Ziel. Und dass wir als Gläubige an ihm dranhängen, aber auch miteinander so verknüpft sind, dass wir uns nicht voneinander lossagen können, sondern miteinander in dieser Abhängigkeit vor Christus stehen. Und so erbete ich, dass dein Angesicht über uns leuchte und dass wir in dieser Woche den Weg wirklich mit dir gehen und immer wieder innehalten, um wirklich zu prüfen, war das jetzt wohlgefällig, Herr? Und wenn ja, darf ich mich freuen, und wenn nein, darf ich mich über die Vergebung des Herrn freuen, weil ich es bekenne. Und so, Herr, danke ich dir für deine Anleitung, Heiliger Geist. Du wohnst in uns und wir wollen dich einladen, uns zu leiten. Und ja, ich bete, dass wir alle in uns dieses Versprechen haben, Heiliger Geist, wir wollen dir folgen. Und so bete ich um Schutz und Bewahrung für diese Woche und komme im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.